Ja, das ist ja wunderbar, gell? Dass wir uns so persönlich begegnen dürfen, neu kommen dürfen, und unser Anliegen ist auch jetzt, dass uns der Herr begegnet. Herr, und wir beten ganz einfach jetzt, dass du uns in deinem Wort nahe bist, dass du unsere Herzen auftust, dass du die in ganz besonderer Art und Weise jetzt offenbaren kannst, Herr. Und wir bitten dich da, sprich da zu unseren Herzen. Amen. Ja, wer von euch kennt schon das digitale Amt? Ja, es sind noch nicht genug. Ihr werdet feststellen, leider habe ich es auch schon einrichten müssen. Und die Ingrid hat gesagt, wozu brauche ich das? Und ich habe gesagt, ja, leider haben wir auch in der Landwirtschaft einige Anträge, die wir stellen müssen. Und da kommst du ohne digitales Amt nicht mehr aus, ne? Und was ist dort? Alle Daten sind gespeichert. Ich kann jetzt meinen Führerschein mit meinem Handy und meinen Zulassungsschein mit meinem Handy rausgeben. Dort ist nicht mein MyBild drauf, sondern irgendein komischer digitaler Code, ein QR-Code, sagt man da. Aber bis man dazu kommt, ist die Frage, was ist vorher? Vorher ist eine Identitätsfeststellung. Du musst zu einer Behörde gehen, und ich habe mich so geärgert, habe ich mir für die Handysignatur schon einige Kreise gezogen, bis ich das eingerichtet habe, kriege ich das digitale Amt trotzdem nur in der Grundversion. Ne? Das heißt, du musst wieder mit einem Passfoto, das sehr jung sein muss, ganz frisch, bei der Gemeinde auftanzen, und musst mit einem Personalausweis, Führerschein deine Identität dann dort checken, und dann wird dort das eingerichtet. Ein bisschen Bauchweh habe ich schon bei dieser ganzen Elektronisierung von unseren Daten. Wenn ich darüber nachdenke, welche Angriffe auf unsere Daten passieren und wie viele Verbrechen durch Identitätsraub auch in der heutigen Zeit schon passieren, wo Bankkonten, Ausweise und E-Mail-Adresse angegriffen werden und fremde Identitäten, fremde versuchen, unsere Identität zu knacken. Und auch heute bei dieser Predigt geht es um Identität, um die Frage, wie sich jemand legitimieren kann, der keinen Ausweis hat. Nicht? Was braucht man dazu? Es gibt Eltern, es gibt Zeugen, es gibt eine Personenbeschreibung, besondere Merkmale, den DNA-Test oder in Forensik den Zahnabdruck, hat man heute festgestellt. Man kann, jeder Mensch hat einen ganz speziellen Zahnabdruck, und man stellt fest da in der Kriminalistik, dass auch vor längerer Zeit verstorbene Menschen durch diesen Zahnabdruck mit der Datenbank abgeglichen und identifiziert werden können. Das heißt, wir brauchen Zeugen, es gibt eine Datenbank. Und jetzt haben wir eine interessante Frage in unserer Mitte: Wo ist denn die Datenbank für unseren Messias? Die Datenbank für den Messias ist Gottes Wort, die Schrift und die Propheten, die ihn beschrieben haben, wo ähnliche Werke passiert sind, die Jesus dann im Namen des Herrn vollbracht hat. Und Jesu Ausweis war Gottes Wort, und er ist Gottes Wort. Und Johannes hat in seiner Verzweiflung, wie er schon im Gefängnis war, fragen lassen: Bist du der Messias oder sollen wir von anderen warten? Er war durcheinander. Er war verwirrt. Er hat festgestellt, ist es jetzt wirklich, wer ist der? Und Jesus ist nicht ganz einfach hergegangen und hat gesagt, ja, ich bin's, nicht? Weil diese Aussage wäre null wert gewesen, weil dahinter ganz einfach keine Identität gesteckt hätte, sondern in Matthäus 11,5 sagt Jesus: Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, die Toten werden auferweckt, und Arme wird gute Botschaft verkündigt, und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was zitiert Jesus? Er zitiert die Schrift. Er nimmt seinen Ausweis her und gibt dem Ausweis die Personenbeschreibung ab, die drinnen ist, durch die Taten, die passieren. Und so gehen wir auch heute dieser Frage nach mit dem Titel der Predigt heute: Wer ist der? Wir haben heute schon Abschnitte aus dem Einzug aus Jerusalem gelesen, und ich glaube, dass es ganz einfach wert ist, dass wir uns diese wunderbare Szene noch einmal anschauen, die heute schon vorausgesagt, ein bisschen voraus angedeutet wurde durch die Intro, durch den schönen, den Herrn Ehrentanz, den wir gesehen haben. Und ich lese von Matthäus 21 weg, 1. Als sie nun in der Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ödelberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, durch den Propheten, der da spricht: Sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen, streuten sie auf den Weg. Und ich mache jetzt einen Einschub von Lukas. Und als er schon nahe dem Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme, über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, der kommt, der König. In dem Namen des Herrn, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige von den Pharisäern in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Setze den Matthäus fort: Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wer ist der? Da eine interessante Stimmung, die wir da auffangen können, wenn man Jubel sieht, wenn man sieht den Sohn Davids rundherum in Jerusalem hinein. Wer ist der? Zwischendurch blitzt auf eine Voraussicht aus Sacharja: Juble laut, Tochter Zion, der König kommt zu dir. Im letzten Jahr, beim Sonntag, können Sie sich erinnern, wer da im Zentrum noch drinnen gestanden ist vor der Predigt? Gut, da machen wir eine Vertiefung. Es war das Füllen, das Jesus trug mit dem Thema: Ich darf auch manchmal der Esel sein, der den Herrn trägt. Okay, also, das nehmen wir mit. Wir sind manchmal ganz einfach diese Esel. Heute wollen wir uns den Teil anschauen, wo es um Jesu Identität geht, wo die Frage ist, wer ist der? Und wo verschiedene Meinungen zur Person Jesu auftauchen, wenn die Menge der Jünger jubelt, Begeisterung da ist über die Taten. Denn seine Taten waren der Ausweis des Messias. Und der enge Kreis der Jünger wurde von der Begeisterung mitgenommen, aber, ein mulmiges Gefühl war bei ihnen vorher schon da. Die Gefahr in Jerusalem war für sie schon spürbar. Jesus hatte mehrmals schon vom Leiden und Sterben gesprochen. Er hat es angekündigt, und der Weg zu Maria, Martha und Lazarus war gefährlich. Wie nach ihm gerufen worden ist, haben die Jünger schon protestiert und gesagt: Rabbi, eben haben die Juden noch versucht, dich zu steinigen, und du willst wieder hingehen? Und der Thomas war total depressiv. Der hat gleich gesagt: Thomas, auch Zwilling genannt, sagt zu den Mitjüngern, lasst uns auch gehen, dass wir mit ihm sterben. Also es ist so, dass dort, wir lesen beim Einzug, dass ganz einfach die Jünger dort gejubelt haben. Es war nicht so sehr der engere Kreis. Jesus hat ja auch einen äußeren Kreis an Jüngern gehabt. Wir lesen ja dann in der weiteren Folge in der Apostelgeschichte, dass bis zu 500 oder eben bei Paulus berichtet hat, dass 500 nach der Auferstehung Jesus erlebt haben und das waren Jünger. Okay? Also Jesus hat sich nach der Auferstehung nur mehr Jüngern offenbart. Und so hat es da beim Einzug schon eine relativ große Menge an Jüngern gegeben. Es war die jubelnde Menge und irgendwo in dieser ganzen, in diesem ganzen Jubel, in dieser ganzen Menge waren dann auch die Jünger, kann ich mir gut vorstellen, in der jubelnden Menge mitgenommen. Und die Wirkung der Masse ist manchmal stark. Ich kann mich erinnern, um diese Wirkung der Massen ein bisschen zu illustrieren. Ich war vor ungefähr 25 Jahren bei einem Kelly-Konzert mit meiner Tochter und Nichte. Und es waren ungefähr 40.000 im Ernst-Happel-Stadion. Das war getreten voll. Das Spielfeld vor der Bühne war noch nicht geöffnet und dann ist so draußen ein Countdown gelaufen. 10, 9, 8, so auf einer Leinwand drauf und dann haben sie beim Stadion die Zugänge zum Spielfeld aufgemacht. Und da hat es auf einmal zum Tosen angefangen, die Leute sind reingelaufen. Es war gleichzeitig ein Geschrei, es war ein Jubel und ich bin da so drinnen gestanden in der ganzen Szene und habe gemerkt, wie es mir das Adrenalin ganz einfach aufhaut. Also diese, an und für sich habe ich vor Sicherheitsbedenken gehabt, habe ich mir gedacht, das ist ja Irrsinn, wenn da jemand da getreten oder zertreten wird, also Wahnsinn. Aber das Mitreißen, diese Begeisterung, dieser Jubel und Jesus hat gesagt, die Steine werden schreien. Also da ist jetzt einmal nichts zum Bremsen, Pharisäer. Da könnt ihr einmal tun, was wollt. Das geht ganz einfach dahin. Die Jünger wurden mitgerissen, die Begeisterung hat angesteckt. Und wir können als ersten Punkt so die Frage stellen, wer war Jesus für diese jubelnde Menge? Eine Begeisterung. Und wir hören, dass sie die großen Taten, die Jesus getan hatte, bejubelt haben. Er war der Wundertäter neben vielen Wundern war dann die Auferweckung des Lazarus. Sohn Davids, König der Juden. Und da haben sie ein Bild gehabt. Ein Bild des politischen Befreiers, der das Reich des Messias aufrichten wird, der sie befreit vor dem Joch der Römer, der das ganz einfach alles jetzt checkt. Die waren richtig begeistert, dass endlich einmal Schluss ist mit dem Ärger. Und was lesen wir? Wer wäre es für das Volk sprach? Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ein Prophet aus Galiläa. Wir haben schon im einen Abschnitt einer Diskussion im Sanhedrin gesehen, dass die gesagt haben, was kommt aus Galiläa? Schau nach, dort steht kein Prophet auf, haben sie im Sanhedrin gesagt. Haben nicht ganz aufgepasst, weil Jesaja 8 und 9 berichtet sehr wohl, dass das Heil aus dieser Gegend kommt. Aber da sehen wir schon die Unschärfen drinnen im Wissen der begeisterten Menge, die haben auch nicht so recht Bescheid gewusst. Sie waren begeistert. Könnte schon sein, dass es ist, aber schauen wir mal. Wer war Jesus für die religiösen Führer? Für die religiösen Führer war er existenzielle Bedrohung. Warum? Warum? Weil sie nicht umkehren wollten. Weil sie ganz einfach ihre Macht festhalten wollten, weil sie ja um ihren Einfluss gefürchtet haben, weil sie sich am Eckstein nicht ausrichten wollten, weil sie unbußfertig waren. Und das war ja die Entwicklung, die schlussendlich dazu geführt hat, wo man dann schon gehört hat über die Sünde im Heiligen Geist. Und wo sich dann die Rede von Jesus gegen Ende hin immer mehr zugespitzt hat, er in sehr scharfe Gangart dann schon in der Diskussion eingestiegen ist, wo er schlussendlich gesagt hat, dass die Sünde wieder den Heiligen Geist nicht vergeben werden kann. Nämlich diese Haltung, die trotzdem das Herz gesagt hat, er ist es eigentlich, gesagt hat, na,
den wollen wir nicht.
Und wir sehen, dass das Kernmotiv Neid war. Pilatus erkannte, dass die obersten Priester Jesus aus Neid verhaftet hatten in Markus 15,10. Das heißt, die Motivation war Neid, Eifersucht. Und ihre Angst war noch der Auferweckung des Lazarus, dass sie gesagt haben, jetzt rennen wir alle noch. Jetzt, ich glaube, wir müssen gleich alle wegrammen, gleich Lazarus mit, weil der ja ein Zeichen war, das noch nie da gewesen war, so öffentlich, so sichtbar, nach 4 Tagen, wo er schon gestunken hat. Also, auch wenn Auferweckungen im Alten Testament sichtbar waren, dass tatsächlich ein Prophet dann ein Kind auferweckt hat, das tot gelegen ist, aber so richtig sichtbar, dass nach 4 Tagen da schon die Verwesung eingetreten ist und da jetzt die Maria sagt, Herr, er stinkt. Oder war es die Martha, ja? Herr, er stinkt. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Die haben gesagt, das Volk ist dumm. Wirklich? Das Volk hat schon ein natürliches Empfinden gehabt und wir sehen sogar den blinden Bartimäus, der schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich mein. Aber Kaiphas redet nur von einem Bedrohungsbild nach der Erweckung des Lazarus und dass er sterben muss, dass er weg muss. Angst vor Machtverlust diskutiert er dort. Angst vor den Römern nach dem Motto, wenn wir da jetzt nicht aufräumen, dann räumen die auf. Dann kommt die Besatzungsmacht und daher muss einer für alle sterben. Und es steht drinnen, dass Kaiphas prophetisch gesprochen hat. Ich habe mir oft gedacht, wie kann das sein? Ein Mann, der Machthaber von Jesus nichts wissen will und trotzdem spricht er prophetisch. Und da steht die Begründung drinnen, weil er Hohenpriester war. Aus der Funktion heraus hat Gott ihn prophetisch reden lassen, allerdings nicht in einer Art und Weise, wie er es richtig verstanden hat. So, wir haben die zweite Personengruppe, die in Jesus definitiv ganz einfach nur eine Bedrohung gesehen hat, wo sie nicht wussten, wie sie der ganzen Situation wirklich begehen sollen. Und auch wenn wir heute auf die Straße rausgehen und die Frage an die Menschen stellen, wer war Jesus? Ja, ein guter Mensch, hat gut gelehrt. Und es ist ja richtig krass, ich habe nachgeschaut, da gibt es ein Yoga-Wiki. Und diese Yoga-Wiki spricht über ein Christusbewusstsein. Also das kann man ganz cool integrieren, gell? Hört mal, was da der Yogi da schreibt. Man kann Jesus Christus auf verschiedenste Weise interpretieren. Unter anderem kann man ihn als Gott in dieser Welt sehen, Gottes Sohn, der gekommen ist, ethisches Leben zu lehren. Tätige Nächstenliebe, Liebe zu Gott, Liebe zu anderen. Uns Handlungsanweisungen zu geben. In der Bergpredigt hat er es auch gelehrt, widerstehe nicht dem Üblen, sondern vergib denen, die dir Übles tun. Dies ist letztlich auch die Grundlage im Yoga für Ahimsa nicht verletzen. Okay. Ein Lehrer wie Buddha, ein Vorbild der Märtyrer. Also, wenn man will, kann man ihn reinsaugen und einen weg draus machen, neben vielen anderen. Und wenn man dann weiterfragt, na, wie ist das jetzt? Dann ist er definitiv kein Wundertäter. Aber wenn man schon sagen muss, dass zur Zeit Jesu die Leute nicht dumm waren, oder? Die haben schon genau gewusst, wie die Dinge funktionieren. Und ein Wunder war damals dadurch definiert, dass es etwas war, was noch nie passiert ist. Das sehen wir an der Geschichte vom Lazarus. Das war keine Diskussion, dass das Wunder nicht stattgefunden hat, sondern sie haben nur einen Ärger damit gehabt. Das Wunder war immer ein übernatürliches Geschehen. Das war kein Trick, so wie man das vielleicht bei Illusionisten hat. Aber doch sagen manche, wer kann im 20. und 21. Jahrhundert noch ein Wunder glauben? Die Naturwissenschaften verbieten das ja. Wirklich? Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wer ist Jesus? Wer ist der in Gottes Wort der Bibel? Es ist wunderbar, dass Gott uns sich selbst offenbart hat dass er uns etwas gegeben hat, worauf wir uns hundertprozentig verlassen können, nämlich sein Wort. Und die Bibel kündigt ihn im Alten Testament an, gleich ganz am Anfang beim Sündenfall, spricht er vom Nachkommen des Weibes, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Geht dann über die Propheten hindurch in Hunderten von verschiedensten Bildern. Sie berichtet dann im Neuen Testament über sein erstes Kommen und erzählt uns, und zwar durch 4 Zeugen. Es ist immer so gewesen, dass es wichtig war, ein Zeuge allein ist ja nicht glaubhaft, das reicht ja nicht, wenn ein Matthäus ein Evangelium geschrieben hat, sondern es braucht mindestens 3 Zeugen, dass es gescheit hält. Sie haben noch einen 4. dazugenommen, das heißt, wir haben da ein mehrfaches Zeugnis aus verschiedenen Perspektiven, die Jesu kommen, erstes Kommen berichtet und sein Erlösungswerk. Und das, was für uns auch heute wichtig ist, die Bibel spricht auch über seine Wiederkehr. Das heißt, wenn wir heute begeistert sein dürfen, dann dürfen wir es nicht nur sein, deswegen, weil wir jetzt uns daran erinnern, wie er damals eingezogen ist, sondern für uns ist ein Einzug noch viel wichtiger, nämlich der, der kommen wird, wenn er zurückkommt. Aber es braucht tatsächlich Gottes Wort und Geist. Der Heilige Geist macht die Schrift lebendig. Und dann sehen wir plötzlich, dass Jesus das Wort Gottes ist in Johannes 1, dass er der Schöpfer von allem ist, was existiert, dass er es hält. Das heißt, es ist nicht nur so, dass er es damals gemacht hat und die ganze Geschichte dann hat ganz einfach laufen lassen, sondern dass er uns nach wie vor erhält. Seid ihr bewusst, dass er dich momentan gerade zusammenhält? Er hält uns. Ein ganz spannender Begriff ist in Sprüchen, wo beschrieben wird, dass er der Werkmeister bei Gott war. Eine Übersetzung, wo Jesus so die ganze Schöpfung konstruiert, baut, zusammengefügt hat als Werkmeister bei Gott. Dass er der ewige Sohn ist in Jesaja 9,5. Aber das, was für mich am wichtigsten ist und für die meiner Löser. Das sind Dinge ganz einfach, die uns Gottes Geist ganz einfach erschließen muss. Und so haben wir viele Namen und Bezeichnungen in der Bibel drinnen. Wir können 100. Ich habe hinter mir in meinem Büro einmal gehabt, so die Namen Jesu. Ein ganzes Plakat voll. Ich glaube, es wert ganz einfach so ein paar anklingen zu lassen. Jesus von Nazareth, Herr, der ich bin. Eine Übersetzung, die in alle Zeitformen spielt. Der Sohn Davids, der König der Juden, der Sohn Gottes, der Menschensohn. Der Priester, das Lamm Gottes, der Messias, der Christus, der Emmanuel, der helle Morgenstern, der Bräutigam, der Ursprung des Lebens, der gute Hirte, das Alpha und Omega, der Gerechte, der Eckstein. Begriffe, die Aspekte beschreiben. Und so stellt sich die Frage, und ich habe schon antrennen lassen, wer kann Jesus wirklich erkennen? Die Bibel ist allgemein verfügbar und eigentlich, was so das Wissen angeht, ist es kein Problem, oder? Aber es ist eben nicht Wissen allein, sondern es ist tatsächlich so, dass es mehr bedarf. Und wir sehen in Matthäus 15 die Schlüsselbegebenheit wieder verbunden mit der Frage, wer ist der? Wo wir lesen, da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia, wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Da sehen wir öfters, ist die Frage aufgetaucht, wer sagen die Leute, der ich bin? Wir können das in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes feststellen, dass diese Frage immer wieder da war. Wir haben schon eingangs gesprochen, es ist die Frage der Identität. Da kommt jemand vor 2000 Jahren in die Welt hinein. Und die Frage ist, wer ist der? Vor allem, weil es etwas Übernatürliches ist. Johannes der Täufer, der damals schon tot war, das gleiche gilt für Elia, Jeremia, die Propheten. Reinkarnationen. Wir wissen, die Bibel kennt Reinkarnation nicht. Definitiv, weil Hebräer sagt uns, der Mensch ist einmal bestimmt zu sterben und dann kommt das Gericht. Aber die Schlüsselfrage, die damals und auch heute immer wieder da ist, ist, wer sagt ihr? Und Petrus sagt Christus, des lebendigen Gottes Sohn, Messias und Gottes Sohn. Und da sehen wir ganz einfach, es braucht diese spezielle Offenbarung Gottes. Es braucht, dass es eine Pflanze ist, die der himmlische Vater pflanzt. Dass es eine Überzeugung und Gewissheit ist, die ganz einfach nicht durch überredende Worte von Menschen passiert, sondern die ganz einfach eine Frucht des Geistes Gottes in unserem Herzen ist, wo ein bereites Herz aufgeht und Gott dazu sprechen kann und Gott es offenbaren kann. Es braucht diese Offenbarung, es braucht diese Begegnung. Petrus begegnet einige Zeit vorher Jesus im Fischerboot und was sagt er dort? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Es ist tatsächlich diese tiefe Überführung in der persönlichen Begegnung mit Gott und Jesus. Und was macht Jesus? Sagt, okay, geh. Na, sagt er, Jesus nimmt ihn an und sagt, fürchte dich nicht. Ich werde aus dir einen Menschenfischer machen. Es geht um Gottes Begegnung, aber ein wichtiger Punkt ist tatsächlich auch, in der Sünde eine Erkenntnis, die in dieser Gottesbegegnung drinnen ist. Und so ist die wichtigste Frage hier, heute und am Morgen wieder für mich und für alle, die zuhören, auch draußen am Livestream, wer ist Jesus heute für mich? Das ist die Kernfrage. Nicht mehr, wer ist der? Wer ist Jesus für mich? Guter Mensch, Lehrer, Vorbild. Ja, aber würde zu kurz greifen. Wenn ich ihn nicht erkenne als den ewigen Gott, den Schöpfer des Universums, der gleichzeitig mein Erlöser, mein Herr und mein Gott ist. Aber dieses Stück geht auch ein Stück weit durch, dass es Sünderkenntnis braucht. Wir kriegen es nicht billig erkauft, weil Erlöser hat mit Erlösung zu tun. Und irgendwo passiert es tatsächlich, dass wir erkennen müssen, dass wir Sünder sind. Es geht um diese Sündenerkenntnis, die uns in der Begegnung mit Gott passiert, wie es auch dem Jesaja passiert ist, wie in Gottes Gegenwart gekommen ist. Vorher hat er noch ziemlich geschimpft und hat erkannt, dass die ganze Gesellschaft verdorben ist. Und dann kommt er in Gottes Gegenwart und dann sagt er, wehe mir. Vorher war das Wehe noch bei den anderen. Und das ist aber ein Segen, wie auch das Lied Amazing Grace sagt. It was grace that made my heart to fear. Es war Gnade, dass mein Herz Furcht ergriffen hat. Und dann war es Gnade, dass die Furcht gewichen ist, wie Gott mein Herz angerührt hat und gesagt hat, ich bin der Erlöser und du bist mein Kind, ich nehme dich an. Und diese Wichtigkeit, dass er mein Erlöser ist, dass es seine Gnade ist, Dass ich weiß, dass ich nicht besser bin als irgendein anderer. Dass es seine Gnade ist, dass ich nicht Dinge getan habe, die andere getan haben oder tun musste, dass es Gnade ist, dass ich als Soldat noch nie in einen Krieg war, wo ich andere erschossen habe. Oder erschießen musste. Oder mit meiner Kanone vernichten musste. Das ist eine Gnade. Es hätte mir passieren können, dass ich genauso wie viele andere in der heutigen Zeit oder vor Jahren ganz einfach raus ins Feld kommen ziehen müssen und dann bis zum Lebensende schlussendlich unter dem Trauma gelebt haben, dass sie gesehen haben, wie vor ihren Maschinengewehren ganz einfach die Menschen gefallen sind. Das sind Dinge, die Leute bis zum Tod nicht loslassen. Das ist Gnade, dass ich erkennen darf, dass ich nicht besser bin, dass ich ein Sünder bin. Und auch wenn ich mir als bei meiner Bekehrung gedacht habe, ja, ich bin Sünder, aber ist nicht so schlimm, ne? Nachher aber erkennen dürfen wie Paulus. Paulus sagt, das ist nichts Gutes in mir. Weil Gott uns die Augen auftut für das, was wir sind, wenn wir ihm näher kommen und sein Wort uns sagt ganz einfach, wie ein Schwert durch unser Herz gehen darf und wir es aufmachen dürfen und dahin bringen und brauchen nichts verstecken und sagen, Herr, ich weiß, dass ich nackt bin und wenn du mich nicht bekleidest, dann ist ganz einfach nichts da. So wie Paulus sagt, wir sind unfähig und zu schwach und zu allem fähig. Es ist wichtig, dass der Vater uns Jesus persönlich offenbart, dass wir uns in ihm begegnen können und dass wir dann die Einladung annehmen können, dass er dein Erlöser sein will, dass er mein Erlöser sein will, dass er für die Vergangenen, für die Gegenwärtigen und für die zukünftigen Sünden ganz einfach gestorben ist und dass es so wunderbar ist, dass du jederzeit und heute einen eigenen Start machen kannst. Ist es nicht gewaltig, dass du in der Früh aufstehen kannst und sagst, frischer Start, neuer Start. Wenn da irgendwas ist, was dich beschwert, dann sagt das Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Oder wie Hebräer 12 sagt, darum lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns immer umstrickt und aufblicken zu Jesus Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Kann man aufschauen und sagen, es ist alles hinter mir und wenn dich dein Herz verdammt, ist Gott größer. Ist es nicht eine Befreiung? Ist es nicht wunderbar, wenn wir ihn wirklich mitten tief drinnen stecken in den Problemen? Dass wir zusammenkommen können, dass wir diesen Herrn hinlegen können, der alles in der Hand hat und frei werden können. So ist es ganz einfach heute auch drinnen der Kern von dem, wo die Frage damals war, wer ist der? Mein Erlöser, mein Herr und mein Gott. Es ist wunderbar, dass wir uns entscheiden durften, ihm nachzufolgen, aber auch in der täglichen Herausforderung diese Entscheidung immer wieder befestigen dürfen. Gell? Muss man bewusst sein, dass wenn du im Konflikt kommst und das Angebot noch links und rechts ist, dass ich dort die Entscheidung befestige, dass ich sage, Herr, ich gehe den rechten Weg und nicht den linken. Ich gehe den schmalen Weg und nicht den geraden. Ich entscheide mich wieder jetzt gerade dafür, dass ich in der Nachfolge drinnen bleibe. Und wenn es mir einmal geschmissen hat, aufstehen, Krone richten, weitermarschieren. Okay? Nicht bicken bleiben unten und der Feind sagt, ah, mit dir ist eh nichts mehr zum Anfangen. Hau einen Hut drauf. Bleib ganz einfach liegen. Na, aufstehen, Sünden bekennen, weitermachen, frisch voran. So haben wir heute wirklich Grund zum Jubeln, dass Jesus unser Erlöser ist, dass er uns befreit hat, dass er unser König ist, aber vor allem, dass wir erwarten können, dass er wiederkommt. Die Gemeinde damals hat sich gegenseitig ermutigt mit Maranatha, der herkommt. Wie geht uns dabei? Möchtet man das oder sagen wir haben noch einiges zum Erledigen? Bist du ready for take off? Sagen wir das? Können wir jubeln, dass er kommt? Haben wir unsere, wie haben wir die Stellung, dass wir sein Erscheinen lieb haben? drüber nachgedacht. Aber es braucht immer wieder eine persönliche Offenbarung. Gell? Wir brauchen immer frisch wieder. Gell? Und dann, wenn es so ist, dann können wir jubeln. Gell? Ihr wisst ja, wie jubeln geht, oder? Also es ist hier und da leistet man es in der Gemeinde ganz einfach, dass ich euch das sage, wie das echt der Steirer macht. Ja! Sie jauchzten und jubelten. Okay, ich komme zum Schluss, fasse zusammen. Wer war Jesus für die jubelnde Menge? Der Wundertäter, der Brotkönig und der Umstürzler, der die Römer ausräumt. Für die religiösen Führer eine Bedrohung, der Stein des Anstoßes. Und auch heute ist er ein Stein des Anstoßes für manche Menschen, die ihre eigenen Wege gehen wollen. Heute für die Menschen ein guter Mensch, ein Vorbild, ein Lehrer und sogar die Yoga-Praktiker integrieren ihn. Aber die Bibel sagt uns, wer Jesus wirklich ist, weil sie Gottes Wort ist und könnte man sagen, die Datenbank und das Zeugnis. Aber die Erkenntnis ist nur dann möglich, wenn Gott persönlich Jesus dir und mir offenbart. Ein Geschenk und da die Notwendigkeit und auch das, dass die, was dich auch in der Evangelisation entspannt sein lässt, dass der himmlische Vater pflanzt, okay? Dass wir die Leute nicht überreden müssen und sagen, okay, wir dürfen die Leute wieder gehen lassen. Der Heilige Geist ist unser Vertreter. Der geht nur mit. Der sagt, hey, aber der Markus, der Fritz, jeder einzelne von euch, der hat recht gehabt, das, was er gesagt hat, war richtig. Du hast es zwar nicht zugeben können, aber er hat recht gehabt. Der Heilige Geist gibt Resonanz. Er ist weiter dabei. Und so brauchst du, dass er es ganz einfach ist, aber die wichtigste Frage ist heute für dich und mich, wer ist er für mich, mein Erlöser, mein Schöpfer? Und wenn du das heute noch nicht sagen kannst, dann lass es nicht vorbeigehen. Wir haben heute richtig einen großen Platz vor. Dann kannst du vorkommen, dann beten wir mit dir, dann können wir es heute festmachen. Und so darf ich abschließen mit dem wunderbaren Vers aus Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Amen. Ihr merkt auf, dass ihr die Möglichkeit habt, aufzustehen, dass wir gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir, dass wir die Frage nach deiner Identität beantwortet bekommen haben vom himmlischen Vater. Herr, so danke für jeden einzelnen von uns, den du berufen hast als Kind, als Tochter und Sohn, ein Gnadengeschenk, das wir uns nicht verdient haben, sondern das du ganz einfach freigegeben hast. So hast du uns berufen als Mitarbeiter. Herr, ich danke aber auch für jeden, der heute ein offenes Herz hat, der vielleicht den Schritt noch nicht getan hat, dass du heute die Möglichkeit gibst, den Schritt festzumachen, Herr. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dich offenbart hast in Menschengestalt, dass du den Preis bezahlt hast für jeden einzelnen von uns auf Golgatha, Herr. Herr, und so bete ich gerade für diese kommende Woche ja, dass wir viele Gelegenheiten haben, auf Fragen einzugehen, dich bekannt zu machen, Herr. Damit du ganz einfach eine Ernte haben kannst, Herr. Herr, und so preise deinen Namen und segne jeden Einzelnen im wunderbaren Namen Jesus. Amen.